Liebe Bayreuther, mein Bruder hat noch gesagt, ich soll einen kurzen Satz zu mir sagen. Es kommt auf jeden Fall ein Satz über ihn. Kommt auf jeden Fall wieder dran. Auch wenn er mich heute mal ausgelassen hat. Ja, ich bin der Frank, der Bruder von Andreas, bin Hauptschullehrer und habe heute die Ehre, über Sola Fide zu reden. Ich fand es sehr schwer, es vorzubereiten, weil es ein gewaltiges Thema ist und ich glaube, dem kann man schwer gerecht werden. Gleich vorneweg. Entschuldigung dafür. Aber genau. Es gibt ja viele Arten von Glauben. Dieses Gerät hier, das ist der Überträger. Wir haben sowas bei uns in der Gemeinde nicht. Also wir sind dann nicht so modern ausgestattet. Ein Prediger muss mal geglaubt haben, dass das Ding aus ist. Es war aber an, ist aufs Klo gegangen und ist wieder zurückgekommen und hat dann vor der Gemeinde gepredigt. Eine Art von Glauben. Ein anderer Glaube, ein Prediger aus München, der Alois Böck, der ist ein bekannter Evangelist in München, der hat mal im Gefängnis gepredigt und er hat so ein bisschen das Talent, Menschen auf gesunde Art und Weise zu provozieren. Und da hat im Gefängnis gepredigt und hat angefangen und hat zu den Insassen gesagt: Wir sind alle wegen unserem Glauben hier. Und die Gefangenen haben ihn so angeschaut, und grimmige Leute. Er sah auch manchmal ganz grimmig und dann sagt er so: Ja, ich bin hier, weil ich an Gott glaube. Und ihr seid hier, weil ihr geglaubt habt, ihr werdet nicht erwischt. Das ist ein guter Start im Gefängnis auf jeden Fall. Gleich mal mehr Freunde. Während der Vorbereitung habe ich mir prinzipiell mal so Gedanken gemacht über den Glauben und ich bin gestoßen auf den Petrus und auf seinen Bruder, den Andreas, und auch auf den Jakobus und Johannes. Und da haben wir einfach mal so ein bisschen kindisch Gedanken gemacht und haben mir gedacht: Jesus war bei ihnen und das waren Fischer, die hatten einen festen Beruf, Petrus hatte Familie und ich meine, die hatten ihr Auskommen, die waren da angesehen wahrscheinlich im Dorf auch. Und Jesus sagt zu ihnen: Kommt und folgt mir nach. Und der Petrus und seine Freunde und sein Bruder, die hatten nicht das Neue Testament, die hatten es nicht, was wir hatten. Die hatten es nicht, wo eindeutig drinsteht: Jesus ist der Sohn Gottes. Er hat für uns bezahlt, er ist für uns am Kreuz gestorben. Das wussten die alles nicht. Die sahen nur Jesus, haben seine Worte gehört. Die hatten noch nicht, zu dem Zeitpunkt noch nicht mal den Heiligen Geist und sind mitgegangen. Und ich habe mir gedacht: was für ein Glaube. Was für ein Glaube, so einen Schritt zu machen aus der eigenen Welt raus, dem Sohn Gottes nach, ohne da genau schwarz auf weiß irgendwas zu haben. Was für ein Glaube. Und es hat mich total baff gemacht, wie wenig Glaube ich oft habe, obwohl wir haben die Heilige Schrift, wir haben den Heiligen Geist und oft haben wir so wenig Glaube. Und es ist auch so schön, dass ihr gestern geglaubt habt, dass es nicht regnet, dass Gott die Gebete hört, und er hat sie erhört, gell? Es hat praktisch nicht geregnet, gell? Das ist unglaublich. War sogar Sonnenschein zwischendrin. Auch Glaube. Und der Glaube ist was Wunderschönes. Aber es ist oft auch so schwach und zerbrechlich. Und wir brauchen immer wieder Stärkung. Und genau. Ich möchte ein bisschen auf den Martin Luther eingehen, auf seine Suche nach Glauben. Und ich denke, dass so ein paar Stationen aus seinem Leben vielleicht wir uns auch ein bisschen wiederfinden drinnen. Der Martin Luther hat die Begriffe geprägt, die der Daniel gerade vorhin vorgestellt hat: Sola Fide, Sola Scriptura, Sola Gratia, Solus Christus. Und seine Biografie ist extrem spannend und durchwachsen. Es ist eine unglaublich stürmische Biografie, dass man fast sagen kann, sein Leben ist fast so wie manche Personen aus der Bibel. So spannend, so dramatisch und immer auch sehr nah am Tod. Er war immer sehr nah auch am Tod, an Hinrichtungen, war wirklich verfolgt. Sachen, die wir oft auch gar nicht so kennen. Die erste Station von Martin Luther ist die, dass er Jurist war. Er war ein hervorragender Jurist, hatte eigentlich ähnlich wie der Petrus ausgesorgt. Ja. Er war der Beste in seinem Jahrgang, aber er hat gespürt, da fehlt was in seinem Leben. Das ist nicht das, wofür er geschaffen ist. Das ist nicht das, wonach er eigentlich sucht. Also ein erfolgreicher Mensch, der seine Karriere im Ziel hatte, und ich denke, das sind auch viele unter uns, die das auch machen, und es ist auch nichts Falsches dran. Aber der Martin Luther hatte diese Karriere verfolgt, aber hat gespürt, dass ich glaube nicht, dass es das ist oder dass es das war. Und so hat er weiter gesucht. Er hat gesucht nach Sinn, er hat auch nach Gott gesucht und kam dann in Krisenerlebnisse. Einmal hat er sich mit einem Dolch selber verletzt, auszusehen, war kein Selbstmordversuch, hat sich verletzt am Oberschenkel und wäre dann fast verblutet. Das war so ein erstes Krisenerlebnis, wo er im Tod nahe war. Und dann das berühmte Gewitter, wo er auch gedacht hatte, er kommt nicht mehr raus. Wo er wirklich gedacht hat, okay, jetzt ist aus. Und was ist dann? Was ist dann, wenn mich jetzt der Blitz trifft? Was ist dann? Wo bin ich dann? Und so schreit er zu Gott, ich glaube auch zur heiligen Anna, auf jeden Fall Richtung Himmel zumindest mal. Die Richtung hat gestimmt. Dass er, wenn er da rauskommt, will er sein Leben Gott zur Verfügung stellen. Wie viele Leute von uns haben das schon gesagt? Schon nachdem sie auch gläubig waren, gell? Oft sagen wir das, Herr, ich gebe dir mein ganzes Leben. Und wie oft singen wir das? Und dann am nächsten Tag schaut es wieder ganz anders aus. Also ich kenne es schon von mir. Aber der Martin Luther, das ist interessant, das war ein Mann, der hat gesagt, okay, der hat es in dem Gewitter gesagt. Und später im Sonnenschein hat er es auch noch gesagt. Schon interessant. Also er hat es wirklich wahrgemacht. Er hat sein Versprechen eingelöst und ist ins Kloster gegangen. Das ist schon mal echt besonders an ihm. Er hat nicht nur, es war kein Lippenbekenntnis, sondern es war ernst gemeint. Er war wirklich, er hat gesagt, Gott, ich will, wenn du mich hier rausholst, dann gebe ich dir mein ganzes Leben. Und dann geht er ins Kloster und sucht weiter nach Gott. Und das ist vielleicht auch eine Station, die vielleicht dem einen oder anderen von uns bekannt ist. Er hat versucht, Gott zu gefallen. Er hat versucht, mit seiner ganzen Kraft, mit seinem ganzen perfektionistischen Wesen auch, ein sehr gewissenhafter Mensch, versucht, einfach ein super Mönch zu sein. Ich sage es mal, ein super Christ zu sein. Jemand, der das einfach hervorragend macht, sodass Gott dann sagt, Martin, super, das war wirklich gut. Das langt. Du bist der Beste. Eins mit Stern, du bist der beste Mönch jetzt hier, jetzt hast du es geschafft. Bis in diese Haltung, kennt ihr das? Das ist auch, steckt in uns drinnen, in unserer Person, dass wir Gott, wir wollen Gott beschenken. Und er hat gedacht, er könnte sich das verdienen, er kann Gott selber mit eigener Kraft finden und suchen und ihm gefallen. Und das Schlimme daran ist das, dass er wirklich verzweifelt ist daran. Er hat gefastet, gebetet, gearbeitet und war ein hervorragender Mönch, aber hat innerlich gespürt, dass er immer mehr Gott ablehnt. Er dient Gott, aber innerlich kommt er immer weiter von ihm weg und fängt sogar an, Gott zu hassen. Hat er sogar geschrieben, ich zitiere das dann auch. Wie kann es sein, dass jemand, der ins Kloster geht, Gott suchen will und ihn mit seiner ganzen Kraft lieben will und dienen will, anfängt Gott zu hassen? Wie kann das sein? Und dann hat er das einem Abt gestanden, dass dieser Hass in seinem Herzen immer größer wird und hat ihm gesagt, wie kann Gott uns solche Gebote auferlegen, die wir nicht halten können? Und das hat ihn verzweifeln lassen. Er hat gedacht, Gott quält uns. Er hat verstanden, die 10 Gebote sind ja richtig und die sind gut. Und er versucht sie auch zu halten und äußerlich hat er das auch einigermaßen geschafft. Aber er hat gemerkt, innerlich funktioniert es nicht und er war immer verzweifelter, dass sein Herz es einfach nicht kann. Er kann es nicht halten. Und deswegen hat er gesagt, und jetzt fange ich an, Gott zu hassen. Wieso legt er uns solche Lasten auf, die wir eh nicht halten können? Das ist doch ein ungerechter Gott. Und dann hat der Abt ihm einen klugen Rat gegeben, hatte keine Antwort drauf, aber er hat ihm gesagt, Martin, das ist eine große Sünde, Gott zu hassen. Das ist das Schlimmste, was es eigentlich gibt. Ich kann dir dann nicht helfen, aber lies mal die Bibel, vielleicht gibt sie dir Antwort drauf. Und dann hat der Martin Luther angefangen, die Bibel zu lesen und hat angefangen in den Psalmen. Und die Psalmen haben ihn langsam so schmecken lassen, dass Gott anders ist. Dass Gott nicht der ist, der uns knechten will, der jede Sünde tadelt und bestraft, sondern dass Gott, wie der David immer wieder schreibt, dass er immer wieder mit seinen Sünden kommt. Nicht mit seinen guten Werken, sondern der David kam immer wieder mit seinen Sünden an. Und hat dann die Antwort von Gott bekommen, dass es vergeben ist. Und es hat ihn so langsam schmecken lassen, dass er vielleicht falsch liegt, dass er ein ganz falsches Bild von Gott hat. Und dann heißt es, fängt er an, den Römerbrief zu studieren und hat auch Vorlesungen drüber gehalten. Und ich zitiere jetzt mal ein bisschen längeres Zitat über den Römerbrief. Und das ist das Zitat aus dem Turmerlebnis, wo der Martin Luther, das war seine entscheidende Stunde, sein Bekehrungserlebnis, das Turmerlebnis. Und ich lese es mal vor, spannend. Mit außerordentlicher Leidenschaft war ich davon besessen, Paulus im Brief an die Römer kennenzulernen. Nicht meine Herzenskälte, sondern ein einziges Wort im ersten Kapitel war mir bisher dabei im Weg. Die Gerechtigkeit Gottes wird darin im Evangelium offenbart. Ich hasste nämlich dieses Wort Gerechtigkeit Gottes, weil ich durch den Brauch und die Gewohnheit aller Lehrer unterwiesen war, es philosophisch von der formalen und aktiven Gerechtigkeit zu verstehen, nach welcher Gott gerecht ist und die Sünder und Ungerechten straft. Ich konnte den Gerechten, die Sünder strafenden Gott nicht lieben. Im Gegenteil, ich hasste ihn sogar. Wenn ich auch als Mönch untadelig lebte, fühlte ich mich vor Gott doch als Sünder. Mein Gewissen quälte mich sehr. Ich wagte nicht zu hoffen, dass ich Gott durch meine Genugtuung versöhnen könnte. Und wenn ich mich auch nicht in Lästerung gegen Gott empörte, so murrte ich doch heimlich gewaltig gegen ihn. Als ob es noch nicht genug wäre, dass die elenden und durch die Erbsünde ewig verlorenen Sünder durch das Gesetz der 10 Gebote mit jeder Art von Unglück beladen sind, musste dann Gott auch noch durch das Evangelium Jammer auf Jammer häufen? So wütete ich wild und mit verwirrtem Gewissen klopfte ich rücksichtslos bei Paulus an dieser Stelle an. Ich durstete glühend zu wissen, was Paulus wolle. Und ich finde es interessant, dass der Martin Luther wirklich, das muss man wirklich so, auch so stehen lassen, der hat wirklich von ganzem Herzen Gott gesucht. Und man hört es so oft, ja, wo ist Gott? Ich finde ihn nicht, aber Gott sagt in seinem Wort, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann will ich mich von euch finden lassen. Und das war so ein Sucher. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Rat, ist, dass wir Menschen, die auf der Suche nach Gott sind, sie ermutigen, ernsthaft zu suchen, nicht gleich aufzugeben. Das dauert manchmal auch lang. Gott lässt sich von Touristen auch nicht finden. Gott ist kein Freund von Glaubenstouristen, sondern er lässt sich von ernsthaften Suchern finden. Und dann kommt die Antwort von Martin Luther, da erbarmte sich Gott meiner. Tag und Nacht war ich in tiefen Gedanken versunken, bis ich endlich den Zusammenhang der Worte beachtete. Die Gerechtigkeit Gottes wird in ihm im Evangelium offenbart, wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus Glauben. Da fing ich an, die Gerechtigkeit Gottes als eine solche zu verstehen, durch welche der Gerechte als durch Gottes Gabe lebt, nämlich aus dem Glauben. Ich fing an zu begreifen, dass dies der Sinn sei. Durch das Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart, nämlich die passive, durch welche uns der barmherzige Gott durch den Glauben rechtfertigt, wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus dem Glauben. Da fühlte ich mich wie ganz und gar neu geboren und durch offene Tore trat ich in das Paradies ein. Da zeigte mir die ganze Schrift ein völlig anderes Gesicht. Ich ging die Schrift durch, soweit ich sie im Gedächtnis hatte und fand auch bei anderen Worten das Gleiche. Zum Beispiel Werk Gottes bedeutet das Werk, welches Gott in uns wirkt. Kraft Gottes, durch welche er uns kräftig macht. Und so weiter. Mit so großem Hass, wie ich zuvor das Wort Gerechtigkeit Gottes gehasst hatte, mit so großer Liebe hielt ich jetzt dieses Wort als das Allerliebste hoch. So ist mir diese Stelle des Paulus in der Tat die Pforte des Paradieses gewesen. Das ist, war ein langes Zitat und es ist manches auch ein bisschen schwer zu verstehen, aber um das nochmal zusammenzufassen, der Martin Luther hat sich einfach diesen Maßstäben Gottes nicht gewachsen gefühlt und wer kennt es von uns nicht? Oft ermahnt uns die Bibel und wir merken, allein liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich fühle mich da so oft so Lichtjahre davon entfernt. Einfach lieblos, gedankenlos gegenüber anderen Menschen. Egoistisch, zornig, ehrgeizig. Einfach viele, viele schlechte Gedanken. Und wir können das, wir stehen diesem Maßstab oft so, ja, nackt gegenüber. Wir haben auf 1000 Fragen von Gott keine Antwort. Nur wenn wir oberflächlich leben, dann sagen wir, okay, ich bin nach meinen Maßstäben okay, ich habe jetzt niemand geschlagen, ich habe meine Schüler nicht beschimpft, ich habe, keine Ahnung, gerechte Noten gegeben, was auch immer. Aber wenn wir mal genau die Bibel lesen, dann merken wir, boah, wir fehlen in so vielen Dingen. Und das kann einen echt fertig machen. Und das hat Martin Luther wirklich auch in Angst gebracht. Und er hat vor allem auch gemerkt, und das ist vielleicht noch schlimmer, dass man schon Gott dienen kann. Man kann Gott auch äußerlich lieben, aber nicht aus Freude und Lust, hat er so gesagt, sondern aus Zwang, aus Angst vor Strafe. Und dass man ihm dient aus Pflicht. Und das ist ein furchtbarer Zustand, der auch bei uns Christen sich einschleichen kann. Dass man sagt, okay, ich muss halt jetzt das machen, ich muss ihm jetzt dienen und das ist was Trauriges. Und das ist so weit weg von dem, was der David schon begriffen hat. Wie David sagt im Psalm 40, dein Will, mein Gott, tue ich gerne und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Also Gott gerne zu dienen, ihn zu lieben, das ist eine Sache, die steckt eigentlich nicht in uns, die steckt nicht in uns drin, nicht nur eigentlich. Und das wurde Martin Luther so klar und es war auch eine gründliche Heilung, die er in dem Kloster durchmachen musste, dass er gemerkt hat, aus eigener Kraft kann er Gott nicht lieben. Er kann es gar nicht. Sein Herz gibt es nicht her. Der Mofa-Motor kann die Titanic nicht ziehen. Das geht nicht. Und dann kommt er zum Turmerlebnis und merkt plötzlich, ich lese nochmal den Vers vor, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie denn geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Er sagt, dass quasi das Evangelium, also so hat der Luther das ausgedrückt, das Evangelium dreht plötzlich alles um. Die Gerechtigkeit Gottes, die uns eigentlich verdammt, weil Gott wirklich heilig und gerecht ist, wird im Evangelium zu dem, mit dem er uns überkleidet. Er kleidet uns an mit seiner Gerechtigkeit. Er schenkt uns seine Gerechtigkeit dem, der glaubt, die er uns durch seinen Sohn geschenkt hat. Die völlige Gerechtigkeit. Ich habe vorhin den Baum angeschaut, ich habe mir gedacht, so viele Blätter, so viele Sünden ist in meinem Leben und wahrscheinlich noch viel mehr. Aber seine Gerechtigkeit deckt es alles zu. Und es ist für mich manchmal die Frage, glaube ich das wirklich, dass es alles zugedeckt ist? Aber das ist das, was er uns schenkt. Er schenkt uns seine Gerechtigkeit. Er deckt uns durch den Glauben zu. Alles. Er deckt alles zu durch seinen Sohn. Und das hat der Luther verstanden. Und deswegen hat er sich so gefühlt, als würde er durchs Paradies eingehen, weil es auch so war. Weil er gemerkt hat, er kommt mit eigener Kraft nicht durch die Tür durch. Aber durch den Glauben kommt er durch, weil er merkt, Jesus hat es im Evangelium schon bezahlt. Es ist alles bezahlt. Genauso wie im verlorenen Sohn, in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, wie der verlorene Sohn umkehrt und er kommt mit seinem ganzen Dreck, mit seiner ganzen Schuld als völliger Versager nach Hause und kommt vor den Vater und der Vater läuft ihm entgegen und überkleidet ihn. Erstmal mit seiner Liebe, er umarmt ihn, bevor er noch den Mund aufmachen kann. Ich meine, er hat es im Herzen und hat gesagt, ich will meinem Vater sagen, ich habe gesündigt und ich bin es nicht mehr wert. Bevor er den Mund aufmachen kann, überkleidet der Vater ihn mit seiner Liebe und zieht ihm die besten Kleider an und gibt ihm den Ring und Schuhe und schlachtet ein Kalb. Und das ist die Liebe Gottes, die wir nicht verstehen können. Die wir nicht verstehen können. Ich habe das einmal erlebt, in echt erlebt, bei meinem Vater. Da bin ich auch heimgekommen in einem erbärmlichen Zustand. Es war ein erbärmlicher Zustand. Ich bin heimgekommen, ich möchte es gar nicht erzählen, aber ich bin heimgekommen, es war erbärmlich. Und alles, was er gemacht hat, war, er hat mich in die Arme genommen. War kein Wort des Tadels, dafür will ich ihn für immer lieben. Jetzt hätte ich noch eine Geschichte von meinem Bruder. Ja, die muss ich jetzt schon erzählen auch. Wieder ein bisschen was Lustiges. Das ist Geschenk, das wir bekommen, das Geschenk, das wir bekommen im Glauben. Viele Menschen wollen das auch nicht annehmen. Also, die denken sich dann, okay, das muss ich mir erarbeiten. Diesen Glauben, ich muss mir das erarbeiten. Mein Bruder hat mir mal zu Weihnachten was geschenkt. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Das war Kekse und Duschgel. Sozusagen Geschenk zu Weihnachten. Und dann denkt man sich auch erst, okay, ist das jetzt wirklich ein Geschenk oder muss ich mir das erarbeiten? Aber man hat es nur, wenn man es annimmt. Wenn man sagt, okay, ich muss jetzt nichts dafür tun, ich nehme das jetzt an als Geschenk. Und bei Gott ist es so, das ist eigentlich zu groß, um wahr zu sein, dass man halt, wir immer denken, wir müssen was leisten. Wieso opfert er seinen Sohn für uns? Und es ist zu schön eigentlich, um wahr zu sein. Manchmal denkt man sich das wirklich, das, was er uns schenkt im Glauben, es ist zu schön, um wahr zu sein. Aber wir können einfach nur sagen, ja, ich will das annehmen. Ich will zu dir und ich will deine Vergebung unbedingt annehmen. Vergib mir und danke, dass du für mich gestorben bist. Ich finde, das kann man auch nicht fassen mit dem Kopf und mit dem Herzen. Ich sage das immer wieder meinen Schülern. Schaut mal, unser Glaube ist doch absoluter Wahnsinn. Wenn ihr in den Himmel schaut, gibt es die Milchstraße, 300 Milliarden Sterne. Unsere Milchstraße. Und davon gibt es 300 Milliarden Milchstraßen. Also so großes Universum, das kann man sich nicht vorstellen. Wir können uns nicht mal unsere Milchstraße vorstellen. Und die Bibel sagt, alle Himmel können Gott nicht fassen. Gott ist noch viel größer als die 300 Milliarden Lichtstraßen. Und dieser Gott wurde Mensch und hat sich für mich geopfert. Kann das irgendjemand verstehen? Und gibt es eine größere Botschaft als das? Das gibt es nicht. Er hat sich geschenkt für uns. Und wer das im Glauben annimmt, ist frei, ist gerettet. Und aber es ist zu groß, um das zu fassen, das Geschenk. Und es, diese Liebe kann man nicht wirklich verstehen. Was für Martin Luther auch wichtig war, und ich denke, was auch für uns wirklich wichtig ist, ist, dass wir das auch festhalten, diese Wahrheit, weil diese Wahrheit wird auch momentan sehr angefochten. Man wird auch durch Werke gerettet, heißt immer mehr. Es ist immer mehr im Kommen, dass quasi die Werke betont werden und dass nicht nur, dass wir nicht durch Glauben gerettet werden. Da geht schon das Mikro aus, wenn man das ausspricht. Das stimmt nicht. Schaut mal in Wikipedia rein, es macht sich eine Position stark. Ich sage es mal auch aus der Richtung einer großen Kirche, die das revidieren will, die auch die Reformation revidieren will. Man will die Reformation revidieren, was Luther rausgefunden hat aus der Bibel, neu rausgefunden, man will das revidieren, man will es rückgängig machen. Und da wird gesagt, der Martin Luther hätte ungenau übersetzt. Da steht nicht allein aus Glauben, sondern steht nur aus Glauben. Mag sein, aber es gibt ungefähr noch geschätzte 20, 30 andere Stellen, die das betonen. Und ich möchte mal noch zwei, drei vorlesen, weil ich finde es krass, wie man aus einer Stelle, die vielleicht ein bisschen ungenau besetzt ist, dann Strick drehen will. Das finde ich nicht gut. In Galater 2, Vers 16, wer eine Bibel hat, kurz nachschauen. Galater 2, Vers 16, sagt Paulus das nochmal ganz deutlich. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch das Gesetzeswerke nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Christus Jesus, sind auch wir gläubig geworden an Christus Jesus, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus, nicht durch das Gesetzeswerke. Denn durch das Gesetzeswerke wird kein Fleisch gerecht. Oder Vers 3, Vers 10. Denn die mit des Gesetzeswerke umgehen, die sind unter dem Fluch. Oder 3, Vers 13. Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er ward ein Fluch für uns. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jedermann, der am Holz hängt. Oder Epheser 2, Vers 8, als letzter Vers davon. Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, auf das sich nicht jemand rühme. Und selbst wenn, und Martin Luther war ein Sprachgenie, ich glaube nicht, dass er schlecht übersetzt hat, aber selbst wenn er ungenau übersetzt hätte, die ganze Schrift zeugt davon, dass kein Mensch aus seinen eigenen Werken gerecht wird, kein Mensch. Und ich glaube, das steht fest, weil die Bibel sich ganz genau auslegt. Und ich glaube, das ist aber auch wichtig, das festzuhalten, weil diese Wahrheit wird sehr stark angefochten und sehr stark attackiert. Ich möchte zum Schluss kommen. Der letzte Vers, der das eigentlich nochmal alles zusammenfasst im Römerbrief, den Martin Luther, denke ich, nochmal so eine ganz große Sicherheit gegeben hat, war Römer 3, 23 und folgende. Da heißt es, es ist hier kein Unterschied. Wir sind allesamt Sünder und mangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt, in seinem Blut als Sühnopfer, damit Gott erweise seine Gerechtigkeit. Täglich brechen wir seine Gebote. Wir werden aus unserer Kraft nicht im ewigen Gericht bestehen. Nur aus dem Glauben an das, was er getan hat. Und da heißt es, er hat für den Glauben seinen Sohn hingestellt. Das heißt, er hat sich in seinem Sohn offenbart, damit wir glauben können. Ich glaube, wir könnten nicht glauben, dass er so gnädig ist, dass er uns liebt, wenn er seinen Sohn nicht gesandt hätte, wenn er nicht Fleisch und Blut geworden wäre und uns gezeigt hätte, wie sehr er uns liebt. Da heißt es, in sein Blut hingestellt, damit wir glauben. Und wenn wir ihn sehen, wie er gekreuzigt worden ist, glauben wir auch, dass wir schlecht sind. Dass wir Menschen bereit sind, den Sohn Gottes zu töten. Das Kreuz zeigt zwei Dinge. Das zeigt, zu was wir Menschen fähig sind. Dass wir alles zerstören wollen, was besser ist als wir. Dass wir neidisch sind auf das Gute. Dass wir sogar bereit sind, unseren eigenen Schöpfer zu töten. Das zeigt das Kreuz auch. Das Kreuz verdammt uns auf einer Seite auch. Das zeigt, dass wir nicht gut sind, dass diese Menschheit nicht gut ist. Es gibt so viele, die sagen, ja, wir sind doch okay, es gibt so viel Gutes. Es gibt schon immer mal wieder Gutes. Aber wenn wir die Zeitung lesen, sehen wir, zu was wir fähig sind, jeden Tag. Und es zeigt aber auch, dass, wie sehr die Liebe Gottes um uns gerungen hat. Das Kreuz zeigt, dass er bereit war, still für uns zu sterben. Dass er sich in sein Blut hingestellt hat für uns, um alles zuzudecken. Dass er gesagt hat, es ist bezahlt, ich bezahle für sie. Ohne zu hassen, ohne zu murren. Und dadurch hat er uns bewiesen, wie sehr er uns liebt. Wie herrlich ist das Evangelium, dass der unsichtbare Gott sich sichtbar für uns gemacht hat. Dass er sich uns so deutlich in Fleisch und Blut zeigt. Dass er seine Liebe zu uns so sichtbar macht. Dass er sich hinabbeugt zu den schlimmsten der Sündern. Dass der Unfassbare für unsere Augen, Ohren, Hände, Verstand und Herz fassbar wird. Dass er eine Tat tut, die jedes Kind verstehen kann. Dass Gott an meiner Stelle stirbt. Ich glaube, das kann jeder verstehen. Wenn sich ein Freund für einen anderen opfert und sagt, also ich kenne einen Jungen, der hat einem anderen das Leben gerettet, der ist attackiert worden mit einem Messer und derjenige hat die Situation geklärt und hat ihn daraus gerettet. Der wäre wahrscheinlich gestorben, der wäre verblutet. Und die zwei streiten sich den ganzen Tag, wenn die zusammen sind, aber die werden sich nie auseinanderstreiten, weil, sag ich mal, diese Freundschaft ist besiegelt mit dem, dass der eine dem anderen das Leben gerettet hat. Das sind wirklich so Streithähne, aber die werden man nie auseinanderkriegen, weil diese Freundschaft besiegelt ist mit so einer Tat. Das versteht jeder. Und das hat Jesus für uns gemacht. Das ist der Glaube daran, dass sich unser Gott für uns hingibt und opfert. Das kann jedes Kind verstehen. Und deswegen ist Gott Mensch geworden, damit wir das verstehen können, wie sehr er uns liebt. Gott stirbt an meiner Stelle. Er nimmt die Strafe auf sich, die ich verdient habe. Was für ein herrliches Evangelium. Und als letzten Punkt, und ich mache den ganz kurz, weil das ist mir auch noch gekommen bei dem Punkt Glaube, alleine Glaube. Für mich ist die Frage immer das, wie weit glaube ich das überhaupt noch? Wie weit glaube ich diese Botschaft? In Johannes 3, Vers 16 heißt es, denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Wir haben den Vers so oft gehört, aber wie stark glauben wir das noch? Wie stark ist es noch in unserem Herzen, dass Gott diese Welt so sehr liebt? Wir lieben vielleicht unsere kleine Welt, wir lieben vielleicht ein paar Christen aus unserem Umfeld, aber lieben wir auch diese Welt, so wie Gott sie liebt? Glauben wir, dass Gott diese Welt, diese schlimme Welt so sehr liebt? Nicht nur die Netten, sondern die Bösen, die Drogendealer, die Terroristen, die schlimmsten Leute, dass Gott sie so sehr liebt? Und glauben wir das, dass alle, die diese Botschaft nicht glauben, ewig verloren gehen? Glauben wir das auch noch? Manchmal glaube ich es nicht. Manchmal glaube ich, dass wir das nicht glauben. Weil dann kann man nicht ruhig sein. Wenn ich weiß, dass Menschen in meinem Umfeld ewig verloren gehen, für immer und ewig. Wir haben gestern hier ein Riesenfeuer gehabt. Feuer ist was unglaublich Schönes, aber es hat auch eine schreckliche Bedeutung. Wenn ich das glaube, dass Menschen ewig verloren gehen, dann kann ich nicht still sein. Paulus hat gesagt, die Liebe Christi drängt uns. Ist die Liebe Christi in uns? Glauben wir das? Glauben wir das wirklich, dass es eine ewige Verlorenheit gibt? Manchmal glaube ich, dass das Christenheit das total vergessen hat. Dass wir das überhaupt nicht mehr glauben. Dass wir glauben, Jesus ist dazu da, unser Leben zu segnen und schön zu machen und das war's dann. Und der Himmel ist schon hier auf Erden und das war alles. Das ist aber nicht unser Glaube. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir uns unserem Glauben wieder bewusst werden und um Seelen kämpfen, die in unserer Umgebung sind, die uns nahestehen, dass sie nicht an diesen Ort kommen, dass sie diese wunderbare Botschaft hören und glauben. Dass wir wirklich alles daran setzen. Weil wir werden hier nichts mitnehmen, außer Menschen, die am Ende mit dabei sein werden. Das ist das Einzige, was wir mitnehmen werden. Also sollten wir gut investieren. Entschuldige, es muss noch mal ein paar ernste Worte kommen, weil ich denke, mich hat es auch herausgefordert. Wir sind oft so gleichgültig gegenüber unseren Mitmenschen. Auch gegenüber dem Muslime zum Beispiel. Wir sind oft zu gleichgültig. Sie haben noch nie die Chance gehabt, das Evangelium zu hören. Oder fast nicht die Chance gehabt. Jetzt sind viele hier. Was setzen wir daran, dass sie das Evangelium hören? Dass sie nicht ewig verloren gehen? Aber es soll auch, ich möchte schließen einfach mit dem Vers, denn so sehr hat Gott uns geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Und wir können uns so reich schätzen, aber wir sollen auch von dem Reichtum abgeben. Wir sollen von dem Reichtum abgeben. Wie könnten wir schweigen, wenn wir so eine Botschaft erfasst haben und begriffen haben und so geliebt sind und diese Liebe nicht an andere weitergeben? Und ich möchte noch zusammen beten mit uns. Sorry, dass es jetzt so ernst geworden ist, aber es ist auch mal wichtig. Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir, wir wollen uns vor dir beugen. Wir wollen dir sagen, dass wir nichts verdient haben, Herr Jesus, dass wir nichts aus unseren eigenen Werken tun können. Und Herr, wir kommen zu dir mit vielen, vielen, vielen Sünden. Und danke, dass du sie bezahlt hast durch dein Blut, Herr. Und dass wir das glauben dürfen, Herr, auch wenn unser Glaube oft sehr schwach ist. Herr, aber weck auch den Glauben daran auf, dass es einen Tag gibt, wo du richten wirst, wo du zurückkehren wirst und wo du auch Menschen richten musst. Und wir bitten dich, Herr, gib uns die Gnade, dass wir Menschen diese Botschaft sagen können, dass sie es auch glauben können. Hilf uns dabei, wir können das von uns aus, haben wir keine Lust dazu. Gib uns die Kraft dazu und deinen Auftrag auszuführen. Geht hin, predigt das Evangelium in aller Welt. Macht zu Jüngern alle Völker. Herr, schenk uns den Glauben daran, dass du wirklich alle Macht hast und dass du Menschen retten kannst. Wir können es nicht. Und danke, dass wir gestern auf der Straße auch eine elende Seele treffen durften, Herr, die noch nicht glauben kann. Aber wir bitten dich, dass auch sie zum Glauben findet, Herr Jesus. Und bitte segne uns und stärke unseren Glauben und danke für deine große, große Liebe. Danke, Herr. Amen.